Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Matters. Hast du dich schon einmal gefragt, warum so viele Meetings einfach todlangweilig sind oder zeitraubend oder einfach ermüdend? Eigentlich sollen die ja Energie bringen, vielleicht auch ein paar neue Ideen. Oder vielleicht hast du dich gefragt, warum Kreativität im Arbeitsalltag oft etwas auf der Strecke bleibt, obwohl fast jedes Unternehmen ständig von Innovation redet. Oder du hast dich vielleicht gefragt einfach, was machen wir falsch? Wie kann man Menschen so aktivieren und Meetings so gestalten, dass wirklich Neues entsteht, statt dass man sich einfach durch die Agenda quält? Michael, mein Gast heute, ist Experte in diesem Bereich. Er ist Experte für Kreativität und Innovation, würde ich sagen. Ich habe Michael selbst erlebt in einem Seminar für Menschen, die vorne stehen, also so wie ich zum Beispiel. Und ich ging wirklich top inspiriert aus dem Seminar mit ganz vielen neuen Ideen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es dir nach dieser Folge genau so gehen wird. Also herzlich willkommen, Michael.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Dolle.
Bevor wir ins Detail gehen und uns diese spannenden Fragen zuwenden, dann magst du dich vielleicht einmal vorstellen. Also wer bist du und was hat dich dazu gebracht, dich so intensiv mit der Didaktik und Kreativität und ja Menschen zu beschäftigen?
Ja, ne, mein Name ist Michael, hast du gerade schon so schön gesagt, und mein Nachname ist nicht ganz so einfach. Cobbeleur, kommt so ein bisschen aus dem Französischen, und ja, ich gehe gleich mal sofort in die Vollen, und wieso beschäftige ich mich damit? Und der Grund liegt, glaube ich, darin, ich glaube, manche Menschen haben einfach so eine Lebensaufgabe und die fängt ganz früh in der Kindheit an. Und ich habe tatsächlich Lernen so erlebt, wie man es nicht erfahren sollte oder erleben sollte. Nämlich, ich habe Lernen eigentlich früher in der Schulzeit, ja, man kann sagen, regelrecht gehasst. Und das hat sich dann so durchgezogen durch mein ganzes Leben, ne? Studium, Lehramt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gerne diese ganzen Prozesse verändern will, dass ich Didaktik verändern, Lernen verändern will. Und daraufhin habe ich mich selbstständig gemacht nach meiner Zeit als Schulleiter und habe dann quasi das Konzept der emotionalen Didaktik entwickelt und ein Unternehmen gegründet, das jetzt gerade in Lüneburg im Innovationszentrum beheimatet ist. Das ist auch wirklich meine berufliche Heimat, deswegen nenne ich es auch so. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen, das würden noch viele weitere Punkte sein, die ich aufführen könnte, aber ich glaube, so zusammengefasst kann man sagen, ich habe mich dadurch zum Experten gemacht für Didaktik, und komischerweise passen da auch Meetings rein.
Ja, das ist ja auch unser Thema heute. Das ist ja so eine Berufung, was du da gefunden hast. Und ich glaube, da werden einige schon hellhörig, weil ich glaube, diese Erfahrung teilen bestimmt ganz viele, dass ja Schule ist ja für viele so ein Schimpfwort oder mit ganz vielen negativ verbunden, mit Zwang und mit Hausaufgaben und so weiter. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie du das dann auch gedreht hast. Aber lass uns so eben im Kontext von Unternehmen und Business dann starten. Lass uns erst da gucken, was ist so nach deiner Meinung, was sind so die größten Fehler, die Führungskräfte oder die Meetings planen, die machen? Also warum, die machen es bestimmt nicht extra und sagen, so, jetzt gehe ich rein und mache mir extra eine super langweilige Meeting. Das ist wahrscheinlich nicht deren Intention, aber es kommt ja genauso rüber ganz oft. Einfach zeitaufwendig, langweilig, nicht kreativ. Was ist so aus deiner Sicht typische Fehler?
Genau, also wenn wir noch einmal ganz kurz auf die Zahlen gucken, die tatsächlich ja eben auch in Studien gemessen worden sind, dann empfinden 88% der Menschen Meetings als sinnlos. 88%.
88%.
Und die Wahnsinn. Hälfte fühlt die Zeit als verschwendet, sieht die Zeit als verschwendet an. Ja, also ich meine, das sind gigantische Produktivitätsverluste. Wir reden hier nicht einfach nur davon, nach dem Motto, oh, Meetings laufen vielleicht nicht so gut. Ja. Und der größte Fehler aus meiner Sicht in Meetings ist, dass der Sinn nicht klar kommuniziert wird. Das ist genau wie im Lernen auch. Menschen sitzen zusammen, aber niemand weiß so genau, warum eigentlich. Das ist so, als würdest du in einen Bus einsteigen und da oben steht gar nicht drauf, wo der Bus hinfährt. Ja. Und irgendwann fragen sich dann alle, ne, wozu sind wir hier?
Schöne Fahrt, aber wo geht's hin?
Ja. Genau. Weißt du, und um in der Busmetapher zu bleiben, und da steigen die Leute dann innerlich aus. Und das hat natürlich was mit Zielsetzung zu tun. Ne? Also Ziele sind das eine, aber Sinn geht natürlich noch ein bisschen tiefer. Also Ziele sind wichtig für mich in Meetings und die werden dann eben oft nicht klar kommuniziert. Aber Ziele sind eben rational und Sinn ist emotional. Also Ziele sagen quasi, ne, was wir erreichen wollen und Sinn beantwortet, warum wir es überhaupt tun. Und wenn dieses Warum fehlt, ich glaube, dann kommen diese 88% zusammen, die wir eben hatten. Und dann empfinden Menschen das als nutzlos. Und das merkt man sofort, ne? Dann wird da so ein Kaffeekränzchen raus mit PowerPoint. Aber das war's im Prinzip. Und vielleicht noch ein Klassiker, der ebenfalls aus meiner Sicht zu den größten Fehlern gehört. Es sind einfach viel zu viele Leute im Raum. Leute, die gar nichts beitragen können, sollen oder wollen. Ne, keine klare Agenda, kein roter Faden, Ergebnisse verschwinden irgendwo im Nirvana, keiner übernimmt Verantwortung. Also das ist so ein bisschen, ne, und zusammengefasst kann man, glaube ich, sagen, also Führungskräfte behandeln Meetings eigentlich wie so eine lästige Pflicht. Ne? Wir haken das mal ab, wir haben alle mal gesehen und dann geht's weiter. Aber da entstehen keine Lösungen, da entsteht auch keine Energie, da entstehen keine Ergebnisse, sondern wenn wir wirklich Potenzial freisetzen wollen, dann müssen wir es anders gestalten.
Michael, kannst du so ein paar, so dass wir es ein bisschen konkretisieren, entweder vielleicht erst ein Beispiel so aus Schulkontext. Was ist so ein typischer Schulkontext, wo es eben nicht mit Sinn und Ziel und wie könnte es anders sein? Und dann vielleicht auch ein Beispiel aus dem beruflichen Kontext, also wo man sagt, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, jeder würde sagen, doch, wir wissen doch, dass wir die Strategie für 26 besprechen sollen. So. Oder in der Schule ja doch, wir wissen doch, dass wir jetzt Mathe haben.
Genau. Also in der Schule ist es ja auch ganz oft so, ob in Schule, wir können es auch da auf Unternehmen übertragen, also in Lernprozessen generell, ob das in Schule ist oder in der Uni oder im Unternehmen. Wenn mir nicht klar ist, wohin die Reise geht, wenn ich keinen internen Sinn habe, ne, also ich kann das beste Beispiel, was ich geben kann aus meiner Zeit früher, das mich heute am allermeisten ärgert, ist Englischunterricht. Ja, also ich habe zu einer Zeit Englisch gelernt, als es quasi viele Dinge, die es heute gibt, noch nicht gab. Es gab das Internet noch nicht und es gab dann quasi nur das Ziel, das vorgegeben wurde von vorne, du sollst Englisch lernen. Mhm. Und ich habe mich natürlich, wie ich gerne kritisch alles hinterfrage, gefragt, wie doof muss man sein, um sich mit 30 Leuten in einer Klasse, in einer Sprache zu unterhalten, die kein Schwein richtig kann und warum soll ich die lernen? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Hätte man aber gesagt, man holt jetzt irgendwie die Hälfte der Klasse, tauscht man aus gegen englischsprachige Schülerinnen und Schüler oder wie auch immer, oder holt Menschen ins Unternehmen oder fährt woanders hin, dann gibt das sofort einen Riesensinn. Ja. Weil wenn ich das nicht kann, dann kann ich andere Menschen nicht verstehen. Ja. Aber das ist die Kernaufgabe und das ist so ein Beispiel aus Schule. Und in Meeting ist es halt eben auch so, ich als Führungskraft, ne, viele Führungskräfte gestalten ja die Meetings, habe quasi für mich ganz klar, wohin soll die Reise gehen? Was ist der Sinn? Was wollen wir erreichen? Aber ich transportiere das nicht und ich schaffe es auch nicht, zum Beispiel vielleicht das Ganze metaphorisch aufzubauen oder auch einfach Interesse zu wecken dafür und diesen Sinn mitzunehmen. Also auch natürlich ganz klar ist, den Einwand höre ich jetzt schon von einigen, das ist auch völlig richtig, ich kann Menschen keinen Sinn vermitteln. Ich kann ihnen aber einen Sinn anbieten. Und das ist auf jeden Fall Aufgabe von uns, das zu tun.
Aber das ist doch eine spannende Frage. Also wie macht man das? Also wie bietet man was an? Was ist dann deine Antwort, wenn du diesen Einwand hörst?
Du meinst, das, den Sinn aufzubauen?
Ja, also wie geht das denn?
Also für mich fängt es halt eben schon mal ganz oft da an, wie ich einlade. Also manchmal sind die Meetings ja nur irgendwo notiert und dann kommst du dahin und weißt eigentlich quasi gar nicht genau, was Sache ist. Ja. Da fängt schon mal an. Also einfach eine Einladung zu verfassen, die neugierig macht, die klar macht, wieso, weshalb, warum müssen wir uns treffen. Und dann kommt zum Beispiel auch schon der Punkt zum Tragen, den wir vorhin schon hatten. Dann werden auch einige mit einigen Leuten klar, da habe ich eigentlich gar nichts zu suchen, weil da kann ich nichts beitragen, das ist nur verschwendete Zeit. Wenn wir das und das erreichen wollen, dann brauche ich da nicht zu sein, aber andere werden sich angesprochen fühlen, dass sie sagen, das macht auf jeden Fall Sinn, dass ich eben dabei bin. Was du natürlich noch machen kannst, ist, indem du bestimmte Formate verwendest, um auch gemeinsam einen Sinn aufzubauen. Mhm. Also das eine ist natürlich klar, ne? Du schickst eine Einladung, du machst klar thematisch auch, wohin geht die Reise, was sind die Ziele, was wollen wir erreichen. Und was soll anders vielleicht sein als vorher? Und wie können wir da kreativ hinkommen?
Ja.
Eine andere Geschichte kann ja auch die sein, das ist quasi etwas, wo ich als Führungskraft vorgebe, wie der Sinn sein sollte. Ich könnte aber auch zum Beispiel was ganz anderes machen, nämlich indem ich einfach mal ein sogenanntes Pop-up-Meeting mache. Damit bauen die Teilnehmenden den Sinn selber auf.
Was ist ein Pop-up-Meeting?
Also, genau, das haben wir schon mal gemacht. Also es gibt quasi keine vorbereitete Tagesordnung. Ne? Das ist die eine Variante, die wir eben hatten. Ne? Ich muss halt schauen, dass ich den Sinn rüberbringe. Und beim Pop-up-Meeting gibt es keine Tagesordnung, sondern jede Person schreibt im Grunde auf, was sie wichtig findet, auf eine kleine Karte oder ein Post-it oder so. Dann werden die Themen ganz kurz vorgestellt, aber ganz wichtig, ohne Diskussion. Und anschließend geclustert. Ne? Kann ja sein, dass da schon Themen sich überschneiden. Und dann bekommt jeder 3 Striche oder 3 Punkte, Klebepunkte oder so. Und dann macht man das berühmte Dot-Voting. Und dann entsteht eine klare Prioritätenliste. Die wichtigsten Themen rutschen nach ganz oben. Und ja. Das Gute daran ist auch, was diesen Sinn angeht, oder das Spannende daran ist, weil die Agenda eben von allen kommt und nicht von oben diktiert wird, ist die Energie sofort eine andere. Ne? Da sprudeln die Ideen, die Leute übernehmen Verantwortung, weil es ihre Themen sind.
Ja.
Und am Ende ist Maßnahmenplan da, den das Team entwickelt hat und mitgetragen hat. Und das ist eigentlich genauso wie gute Didaktik. Klare Struktur, Partizipation, Fokus. Dann wird auch so ein Meeting plötzlich so ein Ort der Innovation. Ne?
Super spannend, Michael, weil das ist ja, also wir wissen ja, das ist natürlich auch aus der Psychologie, dass einer von den wichtigsten Faktoren für die Arbeitszufriedenheit ist die gefühlte Menge an Selbstbestimmung. Dieses Mitmachen eben, ja. Und wenn man so das Gefühl hat, es wird einfach von oben und ich mache einfach, was mir gesagt wird, das ist ja der absolute Killer für die Motivation. So spannend, das auch mitzudenken, so in Didaktik. Und auch, also so der Schwerpunkt, erst sagt du diesen Sinnhaftigkeit, dass man, ist es dieses so banale Frage, what's in it for me? Also, dass jeder so, was habe ich davon? Ja?
Genau.
Dass man das so ein bisschen, jeder sieht, okay, was kann ich beitragen oder was habe ich davon? Und das mitzudenken. Okay.
Das kennen wir ja alle, ne? Wenn wir dann da sitzen und das ist für uns nicht da, dann steigen wir innerlich aus und diesen Punkt muss ich ganz klar haben. Und wenn ich den für mich auch natürlich vorher nicht klar habe als Führungskraft oder Leiter dieses Meetings, ja, wie sollen die anderen das denn da wissen?
Ja, ja. Also mir fällt gerade so ein persönliches Beispiel in den Kopf, weil ich war immer so ein absolut, also Mathe war nie mein Ding. Ich fand es immer langweilig, sinnlos und etwas auszurechnen, was dann hinten dran stand, die Lösung sowieso. Das so wie du mit Englisch hattest, ich dachte, absolut sinnlos. Und weißt du, wann ich das endlich etwas in die Richtung entdeckt habe? Das war in meinem Psychologiestudium mit Statistik. Jeder hasst Statistik, aber es war der Punkt, wo ich dachte, oh, das kann man ja gebrauchen. Das ist ja sinnvoll. Jetzt kann ich endlich etwas durchschauen. Und das ist ja die Sinnhaftigkeit, diese persönliche Nutzen davon, wovon du dann redest, sei es schulisch oder ja, in Lernphasen oder im Meeting, oder? Gut, du hast auch gerade so Kreativität und das ist ja auch so ein Thema, also Sinnhaftigkeit, eben überhaupt sich da reinzubringen und kreativ zu denken. Und alle reden ja Kreativität, da gibt ja manchmal so ein bisschen falsche Idee davon. Aber ich habe auch die Folge letzte Woche war um Kreativität, was ist es überhaupt, kann man das trainieren? Kreativität ist ja nicht nur Da Vinci zu sein und Picasso mal zu malen, nachzumalen. Was ist Kreativität für dich in Meeting-Setting, warum ist es so wichtig? Also was verbindest du damit? So stelle ich die Frage. Was ist so Kreativität?
Ja, also Kreativität entsteht halt nicht, weil man es ins Protokoll reinschreibt. Ne? Sondern ich glaube, um Kreativität in Meetings zu erzeugen, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen. Und da sind eigentlich für mich, gibt es 2 Rahmenbedingungen, die entscheidend sind, damit Kreativität in Meetings überhaupt entstehen kann. Und das ist zum einen die Freiheit und zum anderen die Sicherheit.
Ja.
Und Freiheit heißt für mich, ne, also wir hängen nicht an endlosen PowerPoints, sondern wir probieren aus. Wir wechseln mal die Räume, wir arbeiten vielleicht mal im Stehen oder draußen beim Spaziergang, wir gehen mal aufs Außengelände. Das allein bringt schon mal neue Energien und vor allen Dingen auch neue Perspektiven. Und die zweite Ebene, die Sicherheit. Das ist ja das, was wir gerne heute mit dem Schlagwort psychologische Sicherheit beschreiben.
Genau.
Ein wunderbares Konzept. Und gleichzeitig sage ich mir immer so ein bisschen, alle reden davon. Und sagen wir es mal freundlich, nicht alle setzen es wirklich durchgängig um. Und genau das ist für mich die Grundlage in Meetings. Ich muss mich trauen, auch eine verrückte Idee äußern zu können, ohne dass jemand die Augen verdreht. Und das kennen wir ja. Ne? Da werden schnell mal die Augen verdreht. Und ich muss Fehler riskieren dürfen, ohne Angst vor Spott und Abwertung. Und wenn das nicht gegeben ist, dann bleibt Kreativität eben so eine Floskel, aber wird nicht zur Realität. Also für mich sind das neben ein paar anderen Rahmenbedingungen die Kernelemente für Kreativität.
Ja. Gut, für die, die jetzt auch zuhören, nächste Woche kommt eine ganze Sendung nur um das Thema psychologische Sicherheit. Ich, Michael, wir haben sie gar nicht vorher besprochen, aber ich stimme dir völlig zu. Das ist so ein, jeder spricht darüber, keiner kann es so richtig fassen. Was ist es überhaupt?
Ja.
Das freut mich natürlich, dass wir auch hier gleich denken, das ist so ein Sicherheitsgefühl, dass ich mir überhaupt was traue. Ich würde gerne ein bisschen zurückgehen mit dieser Freiheit, weil du hast ein paar Beispiele gegeben, also die räumliche Freiheit, körperliche Freiheit. Sind das die zwei Aspekte oder gibt es auch andere, wo du sagst, das, also dieses, ja, was kennst du sonst? Was hast du so als in deinen Ideenpool für Freiheit, für Andersdenken? Was gibst du das als Quick Win?
Du meinst, wie quasi, was ich noch tun kann, um das zu
weil ich meine, jeder, der jetzt zuhört, also ganz ehrlich, man kann sich den Raum wechseln, schon morgen. Man könnte auch rausgehen, man könnte auch aufstehen. Absolut. Das ist sofort und jetzt umsetzbar. Und das ist immer schön, wenn man denkt, ach, low-hanging fruits, das kann ich direkt machen. So, gibt dann noch was zu dem Thema, also dieses Freiheitsgefühl, was du sagst, ja.
Also genau, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ne? Also das, viele Dinge passieren ja dann nicht, weil das typische Argument kommt, so haben wir das schon immer gemacht, ne? Oder es geht nicht.
Das geht ja immer.
Und ich bin deshalb, genau wie du sagst, ne? Also die low-hanging fruits sind genau für mich auch die Dinge, die es ausmachen und wie ich Dinge dann verändern kann und schnell verändern kann. Ich mag nichts, wo es eine große Hürde gibt. Das gilt übrigens für meine gesamten didaktischen Prinzipien. Weil es einfach umsetzbar sein muss, zumindest am Anfang.
Ja.
Da, dann kann man es auch noch komplexer machen. Und also um das zu erreichen, ne, braucht es aber gar nicht unbedingt eine Revolution, um jetzt mehr Freiheit, mehr Kreativität oder so zu erzeugen, sondern eigentlich nur kleine Interventionen, die sehr schnell wirken können. Mhm. Und in Meetings gab es sich so ein bisschen, oder ne, was sehr populär ist gerade und auch sehr gut wirkt, ist halt das Prinzip der Nudges oder das Nudging. Ne, diese kleinen Stupser, die unser Verhalten ändern, ohne dass ich lange predigen muss. Und eins hatten wir eben schon so ein bisschen, ne? Also das Konzept Stühle raus. Also ich kann mich an einem Meetingort treffen, wo keine Stühle sind, oder ich kann sie einfach mal rausstellen. Und sobald keiner mehr sitzt, dauert ein Meeting automatisch fast nur 15 bis 20 Minuten, ne? Weil quasi nicht alle sich bequem hinsetzen können und erstmal nach hinten lehnen können.
Jetzt wird einiges hellhörig, glaube ich. Ohne Stühle, aber natürlich ist das so, dann ist es nicht so bequem oder man ist so alert, man ist mehr Aufmerksamkeit. Cooler Tipp. Hast du anderen von so?
Das ist quasi auch pure Didaktik, ne? Also durch Rahmenbedingungen steuere ich den Prozess und ich verändere hier die Rahmenbedingungen. Oder auch was, ne, das Thema, ne, du sprachst gerade nochmal so an, auch das Thema Freiheit, ne?
Ja.
Manche sind ja so in ihrer Freiheit, dass es sich so dieses Recht und die Freiheit rausnehmen, unendlich zu reden. Ja, wir kennen das. Die Vielredner in Meetings, ne, die anderen kommen gar nicht zu Wort, die anderen reden dafür 10 Minuten am Stück. Und um hier auch eine Freiheit für alle zu ermöglichen, was mir ganz wichtig ist, ne, wenn wir bei dem Punkt nochmal sind, psychologische Sicherheit und so weiter und Freiheit, diese Punkte zusammengenommen, könnte man zum Beispiel auch ein ganz einfaches Mittel verwenden. Ich stelle einfach einen Timer in die Mitte. Wenn die Zeit sichtbar runterläuft, dann redet keiner mehr endlos. Ne? Und plötzlich werden Beiträge klarer und Entscheidungen werden irgendwie schneller, weil alle wissen, okay, in dem Zeitfenster zum Beispiel ist dann auch die Zeit abgelaufen. Genau, das sind so ganz kleine Geschichten, also gerade die Stühle raus, anderen Ort nehmen, im Stehen, ne? Den Timer in die Mitte oder zum Beispiel auch mit kleinen Elementen arbeiten wie so eine Sanduhr. Ich habe so eine Sanduhr immer dabei, die gibt es in verschiedenen Formaten, ganz günstig überall zu kriegen, 30 Sekunden, 60 Sekunden oder auch mal 2 Minuten. Das Ding kann ich einfach rumgeben und schon sind auch die Vielredner ausbalanciert und alle haben die Chance, auch zu Wort zu kommen.
Super spannend, super spannend. Das sind die Vielredner, die man ein bisschen begrenzen. Gibt da auch so Quick Wins, wie man die nicht so gerne was bringen oder so die Trittbrettfahrer, wie heißt das? Trittbrettfahrer. Ich habe den Dank. Dankeschön. Genau. Verteil die Vokabel so, wie du möchtest. Die Mitfahren, sagen wir dann mal. Also die zum Reden zu bekommen. Wie gibt da auch so, wo man so das wirklich, es wird ja nie so sein, dass alle dasselbe ist. Gleiche Rede mit haben. Das wird dann natürlich sein, vielleicht auch nicht. Aber die eher zurückhalten und nicht so gerne vorne stehen zum Beispiel, gibt da auch didaktisch etwas, wo man ja die Sicherheit da geben kann, sodass die auch so ein bisschen aus dem Komfortzone gelockt werden.
Auf jeden Fall. Da gibt es eine ganz einfache Methode, die man eben in Trainings einsetzen kann und eben auch sehr gut in Meetings. Und um das nochmal zu sagen, ich finde es unglaublich wichtig. Also es sind manchmal wirklich die nicht ständig den Mund aufmachen, die dann die entscheidende Idee bringen und die ganze Zeit diese Idee zurückhalten. Und mir ist sowas immer ganz, ganz wichtig. Und eine Methode, die darauf hervorragend einzahlt, und wir haben ja so ein Format entwickelt, das heißt Lernkomplize Meeting, das wir in Unternehmen ja durchführen. Und diese Methode ist wirklich die Kracher-Methode, die wirklich alle umsetzen eigentlich nachher. Und die heißt Think, Pair, Share. Und ist ganz simpel, also ne, der Arbeitsauftrag ist, nachdem du einen Input gegeben hast, jeder soll erstmal kurz einzeln drüber nachdenken, ne, und dann Pair, also ihr geht zu zweit zusammen und dann Share, dann wird es nochmal in der großen Runde quasi einmal kurz geteilt, sodass ne, die Ideen auch von jedem irgendwie reinkommen können. Man kann das auch kurz dokumentieren, eine Moderationskarte oder wie auch immer, auf dem dann kurz die Idee nochmal steht, aber so werden zum Beispiel alle einbezogen. Auch eine andere Methode geht, um alle zum Reden zu bringen, ne? Zum Beispiel, indem ich den typischen Redeball oder den Redestick oder so rumgebe oder rumwerfe. Ich bin ja zum Beispiel überhaupt kein Freund von irgendwelchen reinen Spielereien. Ne? Mhm. Also ein Ball ohne Zweck rumwerfen ist nicht meins. Weder in Seminaren, das wirst du bei mir niemals erleben, noch im Meeting. Also es muss immer einen Sinn haben. Wenn ich aber einen Ball rumwerfe, damit jede Stimme im Raum gehört wird, dann ist das schon wieder eine richtig coole Geschichte, weil dann natürlich jeder auch sein Statement abgeben kann.
Okay, weil genau das hatte ich auch gerade im Hinterkopf, wo ich dachte, ich weiß, einige denken, oh Gott, das wird so spielerisch und sollen wir hier sitzen im Kindergarten und das, was wir besprechen, ist einfach nur eine Entscheidung und dann sollen wir Stühle rausstehen und in den Garten gehen und Spiele spielen. Echt jetzt? Also wird es passt das überhaupt? Kann man es übertreiben, Michael? Kann man es zu viel? Was ist, okay, gut.
Das kann man schon. Ich denke, und das ist genau der Punkt. Also ich weiß, dass viele Trainerinnen und Trainer mich jetzt quasi gerne steinigen würden, aber ich bin wirklich jemand in unserem Konzept, der ganz klar sagt, es gibt nicht einfach nur die Spielereien. Sie müssen immer einem Ziel unterworfen sein. Das oberste Ziel ist, was ich erreichen will. Und darunter müssen auch spielerische Elemente passen. Diese Idee, ein Meeting im Stehen stattfinden zu lassen oder rauszugehen, kann manchmal nicht sinnvoll sein. Ja, wenn ich zum Beispiel dringend irgendwas zeigen muss oder wir müssen unbedingt was mitschreiben oder so. Und diese Methode, in Anführungsstrichen, ich gehe jetzt raus oder ich mache das im Stehen oder wie auch immer, bietet nicht die Möglichkeiten, was aufzuschreiben, weil es aber wichtig und notwendig ist, dann ist die Methode definitiv falsch. Mhm. Und deswegen gibt es natürlich eben auch zu viel und gleichzeitig gibt es auch zu wenig. Und ich stelle jetzt mal die ganz provokante Frage, ne? Bei den 88%, die das als sinnlos erleben, was wollen wir denn noch verkehrt machen? Also im Grunde genommen können wir doch nur alles richtig machen, wenn wir was neu machen, weil 88%, finde ich, ist unglaublich. Wir können natürlich auch noch mehr tun, dass wir vielleicht die 100% vollkriegen an Sinnlosigkeit. Ich glaube, alles andere, da darf es durchaus mal ein bisschen spielerisch zugehen. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte, die habe ich noch nie ausprobiert tatsächlich. Aber das ist dieser Teddybär-Effekt, der tatsächlich auch in einer Harvard-Studie erforscht worden ist. Also, dass allein so ein Teddybär, der mit im Raum sitzt, quasi das Verhalten der Menschen verändert. Also, die gehen kooperativer und respektvoller miteinander um, weil sie unbewusst an Kindheit und die Grundregeln dort erinnert werden. Also quasi teilen, zuhören, freundlich sein und so. Klingt total schräg. Wird total. Ich habe es auch nie wirklich geglaubt, aber tatsächlich werden
wir unbedingt berichten. Sehen. Unbedingt berichten. Du probierst es zuerst aus, dann weiß ich
auch. Auf jeden Fall.
Genau. Wahnsinnig spannend. Ich sitze und denke, ist das Prinzip dasselbe? Also viele von meinen Themen sage ich auch gerne meinen Kunden, ihr könnt euch gerne per Zielgruppe einteilen, ob die Führungskräfte oder ob man in der Empfang sitzt oder ob man, es ist eigentlich egal, welche Stelle, weil ein Gehirn ist ein Gehirn, ist ein Gehirn. Aus Sicht der Psychologie. Ist es auch so mit Lernen? Also das sind die Prinzipien jetzt, das, was du gesagt hast, mit den Rahmen verändern und dann verändern auch den Lerneffekt. Und was sind die Grundvoraussetzungen fürs Lernen und für Innovation? Ist das unabhängig vom Alter und ist es unabhängig von, ja doch, Alter würde ich sagen. Also Schule, Uni, Berufsleben. Ja, kannst du dazu was sagen? Absolut, hast du Erfahrung über die gesamte Bandbreite?
Genau. Das ist wirklich völlig unabhängig, weil ne, unser Gehirn ist ein Gehirn, das bei den allermeisten Menschen schon relativ gleich funktioniert. Und wir kennen diese Prinzipien ja auch aus der Frühpädagogik. Ne? Und die kann man auch auf das Erwachsenenleben übertragen. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus diesem Bereich. Also ich habe ja ursprünglich mal Frühpädagogik auch studiert. Mhm. Und ich finde es immer ganz amüsant, dass die Neurowissenschaften haben uns das ja alles jetzt begründet. Ja. Warum es sinnvoll ist, mit Emotionen zu lernen und so weiter. Ja. Gleichzeitig mahne ich sie manchmal ein bisschen zur Demut, weil die, die es erfunden haben, waren Fröbel, Montessori und andere. Sie konnten es damals nicht beweisen. Mhm. Die Neurowissenschaften, dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar, können es beweisen, aber ne, es gibt da schon Prinzipien und aus denen haben wir heute ja gelernt. Also wenn wir mit erfahrungsorientiertem Lernen arbeiten, mit Accelerated Learning, mit emotionaler Didaktik, dann tun wir das in Unternehmen und wir merken einfach den Erfolg, ja, weil wir diese Spielerische mit reinnehmen. Spielerisch ist ja nicht selten auch in Lernsettings, auch in Schule, auch in Universität, nach dem Motto, oh, gespielt werden darf erst nach der anstrengenden Lernarbeit. Ja. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, sondern diese Elemente mit einzubeziehen, um dann erfolgreich zu lernen, all das unabhängig, absolut.
Mega spannend. Hast du so hier fast am Ende so ein Beispiel, wo du sagst, das war, also du hast ja super viel Erfahrung, begleitest ganz viel Unternehmen und da gibt bestimmt ganz viele Beispiele. Einen, der so in den Kopf kommt, wo du sagst, das war so ein Aha-Effekt bei den Teilnehmenden oder wo du ein Wende gesehen hast, also irgend so ein Beispiel aus dem Leben.
Du meinst jetzt bezogen auf Meetings?
Ja, Meetings oder dieses Lernen oder Neugestalten, Kreativität reinbringen, wo du wirklich gemerkt hast, hat einen Unterschied gemacht in der Gruppe oder Konstellation Meeting gerne.
Genau, also wenn ich, also wenn wir auf Meeting gleich beziehen, weil wir ja auch mitten im Thema sind, dann sonst schweife ich, wenn ich jetzt immer auf die Lernprozesse abschweife, ja, dann hörst du mich.
Okay.
Dann verändere ich dir mal eben das Thema, weil es natürlich meine große Leidenschaft auch ist. Ja, vielleicht ganz kurz der Ausflug dazu, weil ich mich halt immer gefragt habe, warum habe ich denn so ein Format auch entwickelt zum Thema Meeting? Weil ich eben die Parallelen zur Didaktik erkannt habe und ich glaube, ich bin ja selbst Führungskraft gewesen und bin es immer noch. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, warum mich das so interessiert hat. Aber zu deiner Frage zurück. Also, was quasi habe ich erlebt als sehr erfolgreich? Auch das sind ganz kleine Sachen, die ich tatsächlich erlebt habe, die man manchmal gar nicht glaubt. Also, ich fange mal bei der Einladung an. Also, wir haben eine ungewöhnliche Einladung geschrieben. Statt Montag 11 Uhr einfach mal schreiben Montag 11.23 Uhr. Mhm. Klingt banal, wirkt aber. Was passiert im Gehirn? Das Gehirn sagt sich, oh, da ist etwas anders als erwartet. Und das ist der beste Zustand für Neugierde und für Lernen und für Aufmerksamkeit des Gehirns. Da ist etwas anders oder anders als erwartet. Mhm. Anderes Beispiel, das haben wir auch schon gemacht, auch quasi in den Veranstaltungen oder in Meetingveranstaltungen umgesetzt, ist diese berühmte Handy-Ladestation neben der Tür. Das hat angeblich mal Barack Obama erfunden. Also neben der Eingangstür liegt eine Ladeschale, wo man die Handys reinlegen kann und die laden sich dann. Ja, Effekt ist, ne, das ist quasi auch ein Nudge, ne, aus dem Nudging-Prinzip. Effekt ist, stelle das mal vor, keiner hat sein Handy auf dem Tisch.
Der Wahnsinn.
Das ist ja revolutionär. Und es verändert ganz viel. Keiner guckt mehr auf die WhatsApp. Kein Handy vibriert mehr. Keiner hat es vergessen auszumachen, sondern das kann man natürlich auch damit kombinieren. Also, ne, das verändert so eine Dynamik ganz, ganz entscheidend. Oder was wir noch ausprobiert haben, eben auch, war auch was minimal, aber was ganz viel verändert hat, ist so eine To-Do-Lotterie. Also nicht zu warten. Wir kennen das alle. Meeting, so wer übernimmt die Aufgabe? Naja, dann wissen wir, das sind die größten Pausen in Meetings, weil sich keiner meldet dazu.
Genau.
Einfach zu sagen, die Aufgaben werden in so einen Topf gegeben oder die Namen kommen in so einen Topf rein und dann werden die gezogen. So ein Lostopf ist spielerisch, kann nicht immer funktionieren, weiß ich auch, weil es manchmal ja auch themengebunden ist oder so. Aber es kann auch mal so einen neuen Fokus geben und zu sagen, hey, das verändert auch wieder was.
Super, schön. So das, was ich auf jeden Fall raushöre aus unserem Gespräch hier, ist, es ist einfacher, als man denkt. Das sind die kleinen Änderungen, kleine Rahmen und vielleicht auch ein bisschen Mut, was Neues zu probieren, die Sinnhaftigkeit auf jeden Fall und dann die Rahmen zu überlegen, die psychologische Sicherheit, was dann ein etwas größeres Thema ist, also die Freiheit auch da zu gestalten. Super, super spannend. Michael, ganz hier am Ende, hast du so ein Rat oder irgendetwas, was du den Hörer gern mitgeben möchtest? Die so den 88% gehören zum Beispiel. Oder selbst denken, oh Gott, wo fange ich an und auch das noch.
Ja, hoffen wir mal nicht, dass 88% deiner Hörerinnen und Hörer das jetzt genauso empfinden. Aber wir können ja mal davon ausgehen, dass es auf jeden Fall sehr viele sind.
Ja.
Also was ich wichtig finde, da ich mich so intensiv damit beschäftigt habe, seht Meetings nicht als notwendiges Übel, sondern als echten Gestaltungsraum. Und ich glaube, so eine Formel mit drei Worten könnte für mich lauten: kürzer, klarer, menschlicher. Weniger Folien, mehr Beteiligung, weniger senden, mehr zuhören. Und wer das schafft, spart nicht nur Zeit, sondern er verändert dadurch ja auch die Kultur im Unternehmen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich damit rübergeben würde.
Schön. Vielen, vielen Dank, Michael. Ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen, dass man top inspiriert von dieser Folge rausgeht. Viele Ideen, sehr konkret. Ich linke natürlich auch zu deiner Seite, so wenn du, liebe Zuhörer, Zuhörerin, gern mehr von Michael hören möchtest, vielleicht auch sogar einladen für was auch immer, was Michael so da helfen kann und in dem du gerade bist, dann findet ihr alle seine Daten in den Scripts hier für heute. Danke, dass du da warst, Michael. Bleib so inspirierend, wie du bist. Und dann komme ich ganz bestimmt nochmal zu dir im Seminar und du vielleicht zu mir irgendwann.
Auf jeden Fall. Ich danke dir, dass ich dein Gast sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Hat dir der Podcast gefallen? Dann vergiss nicht, ihn zu abonnieren und schick auch gern einen Link an Freunde oder Familie weiter. So können sie ja auch was davon haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.